So. Wir sind froh, dass unsere Technik uns hier einige neue Möglichkeiten geschaffen hat, sodass das mit der Aufnahme jetzt auch etwas leichter wird und hoffentlich auch alle gut hören können. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Vor wenigen Wochen erlebte ein Kollege von mir eine böse Überraschung. Nichts ahnend ging dieser Pfarrer in seiner Stadt in Hannstedt bei Hamburg durch ein Kaufhaus, wo gerade eine Modenschau lief. Der Moderator erkannte, dass es der Pfarrer war. Er rief ihn auf die Bühne und er sagte ihm, ja, hier sitzen 400 Zuschauer in dieser Modenschau, sie träumen doch nur davon, mal an einem Sonntag so viele Leute bei sich sitzen zu haben. Pastor zuckte zusammen und dann sagte er, sinngemäß, okay, die Wette gilt. Wir werden es mit Gottes Hilfe schaffen. Und in den nächsten Tagen wurde dann kräftig die Werbetrommel gerührt. Auch die örtliche Presse half mit. Das Ganze ist gut bekannt gemacht worden. Und siehe da, am Palmsonntag fanden sich tatsächlich knapp 500 Besucher in dieser Kirche. Das waren etwa 10-mal mehr als sonst an normalen Sonntagen. Nun, die Pressemeldung, die darüber berichtet, verrät nicht, was sie dort gehört haben, diese 500. Und sie sagt auch nicht, wie viele von denen wiedergekommen sind und sich dann künftig am Gemeindeleben beteiligen wollten. Immerhin hatten sie einmal eine volle Kirche. Nicht an Weihnachten. Aber ist eine volle Gemeinde bzw. eine gefüllte Kirche schon eine lebendige Gemeinde? Wenn jemand von seiner Heimatgemeinde erzählt und richtig zufrieden ist, dann sagt er oft, ah, bei uns zu Hause ist es richtig gut, wir haben so richtig eine richtig lebendige Gemeindearbeit. Und das ist nun die spannende Frage, was ist eine lebendige Gemeinde? Wenn wir jetzt eine Blitzumfrage starten würden, nennen Sie x unverzichtbare Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde. Was wäre wohl das Ergebnis? Lebendige Gemeinde. Was muss los sein in einer Gemeinde, damit man sie als lebendig bezeichnen kann? Was muss los sein? Es ist so wichtig, dass wir uns darüber gründlich Rechenschaft ablegen. Denn nur wenn wir wissen, wo wir hin wollen und wo wir von Gott her hin sollen, nur wenn wir das wissen, dann können wir dieses Ziel auch mit ganzem Einsatz und mit ganzer Kraft ansteuern. Und gerade darum ist die Apostelgeschichte für uns so eine besondere Herausforderung, weil wir nämlich hier die noch junge Gemeinde bei ihren ersten Gehversuchen begleiten können. Es ist alles noch so frisch. Sie kommen quasi direkt aus der Schule Jesu. Die Apostel sind noch da und stellen selbst die wichtigsten Weichen. Und speziell in diesen 6 Versen, die uns heute Morgen als Predigtext herausfordern und die Sie vor sich haben, Apostelgeschichte 2, 42 bis 47, da entdecken wir wie in einem kleinen Mosaik, wie in einer Miniatur, die Grundbausteine einer lebendigen Gemeinde. Die haben wir hier vor uns. Einer lebendigen Gemeinde nach dem Willen des Herrn Jesus Christus. Sie waren keine perfekte Gemeinde. Auf keinen Fall. Das werden wir auch in den nächsten Wochen noch zur Genüge sehen, dass sie keine perfekte Gemeinde waren. Aber sie waren eine lebendige, sie waren eine hingegebene Gemeinde. Das machen schon die ersten Wörter hier deutlich. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft und so weiter. Das heißt, sie widmeten sich beständig. Sie waren fest entschlossen, dran zu bleiben. Sie waren mit Hingabe dabei, kann man auch etwas freier übersetzen. Sie waren lebendig. Und für uns heute kann es natürlich nicht darum gehen, knapp 2000 Jahre danach, dass wir diese frühe Gemeinde einfach kopieren. Wir befinden uns an einer anderen Station in der Heilsgeschichte. Es leben keine Apostel mehr. Dafür liegt uns inzwischen die Bibel in ihrer Endgestalt vor, die noch nicht hatten damals. Also es ist an vielen Punkten eine andere Situation. Und dennoch zeigt uns Lukas hier einige Wesensmerkmale, einige grundsätzliche Kennzeichen, wenn Sie so wollen, Charakteristika oder Sie können das Basiselemente nennen oder Stützpfeile, wie auch immer. Und darauf ruht die Gemeinde Jesu Christi zu allen Zeiten. Und wir nennen sie jetzt mal der Einfachheit halber einfach Lebenszeichen. Wo diese Lebenszeichen vorhanden sind, da existiert lebendige Gemeinde. Sicher, diese Lebenszeichen sind in einer gewissen Gebrochenheit da, weil wir Gemeinden aus Sündern sind, ganz klar. Diese Lebenszeichen sind in keiner Gemeinde, in der Menschen sind, in Vollkommenheit da. Aber sie sind da und da existiert lebendige Gemeinde. Dieses Mosaik von 6 Versen, das Lukas uns hier bietet, das ist keine vollständige Auflistung, müssen wir auch sehen. Das ist also keine völlig ausgeführte Gemeindekonzeption. Im Lauf der nächsten Jahre hat Jesus dann der Gemeinde Schritt für Schritt noch weitere Anweisungen gegeben, nicht zuletzt auch durch den Apostel Paulus, im Sinne der fortschreitenden Offenbarung. Je länger die Geschichte dauert, umso mehr offenbart Gott, bis dann die Bibel abgeschlossen ist. Aber es ist ein Anfang hier. Und es sind erste Bausteine, die bis heute Gültigkeit haben und völlig unverzichtbar sind. Verlieren wir also keine Zeit und gehen wir mitten hinein in den Bericht. Was sind die ersten Lebenszeichen der Gemeinde Jesu? Am letzten Sonntag hatten wir mitverfolgt, wie nach der Predigt von Petrus am Pfingsttag etwa 3000 Menschen zum persönlichen Glauben an Jesus Christus fanden. Vers 41, da hieß es, die nun sein Wort annahmen, wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Und hier in unserem Text steht in Vers 44 nochmal, sie waren gläubig geworden. Sie waren umgekehrt zu Jesus Christus als ihrem neuen König und Herrn. Und wir haben am letzten Sonntag gesehen, wie das geschieht, Bekehrung, was da passiert. Wir haben gesehen, wie Gottes Wort das macht. Gottes Wort geht hindurch durch das Herz, hatten wir gesehen. Gottes Wort geht heran an die Sünde. Gottes Wort kommt herein in mein Lebenshaus. Gottes Wort holt mich heraus aus dem Gericht und Gottes Wort fügt mich hinzu zu seiner Gemeinde. Das hatten wir letztes Mal gesehen, wie das im Einzelnen vor sich ging. Die neuen Christen werden also sofort in eine Gemeinde integriert, die bis dahin wohl nur so aus einigen hundert Mitgliedern bestand. Und wir sehen, von Anfang an ist Christsein einerseits eine sehr persönliche Sache. Eine sehr persönliche Sache. Jeder steht für sich vor Gott und ist persönlich zur Bekehrung gerufen. Aber Christsein ist andererseits nicht individualistisch, nicht einfach auf mich selbst nur fixiert. Von Anfang an brauchen die Bekehrten also eine Gemeinschaft, in der sie die ersten Glaubens- und Gehorsamsschritte gehen können, von Anfang an. Und jetzt wollen wir gucken, wie geht es zu in dieser Gemeinschaft? Wie haben die ihre Zeit genutzt? Wie haben die ihr Gemeindeleben gestaltet? All das bekommen wir hier in einem wunderbaren Mosaik, in einem Überblick von Lukas vor Augen geführt. Und ich lade Sie ein, diesen Text sich jetzt vorzunehmen. Lukas 2, 42 bis 47. Sie haben ihn hier auf dem Zettel. Da heißt es, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und es geschahen auch viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter allen, das ist ganz erstaunlich, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, und brachen das Brot hier und dort in den Häusern und hielten die Mahlzeiten mit Freuden und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte hinzu, täglich zur Gemeinde, die gerettet wurden. Das ist der Anfang. Mindestens 4 Lebenszeichen. 4 Lebenszeichen werden wir hier finden. Und die werden im dramatischen Fortgang der Apostelgeschichte uns dann immer wieder begegnen. So ist es gar nicht so schlimm, wenn wir heute manches nur andeuten können. Wichtig ist, dass wir dieses Mosaik heute in seinem Zusammenhang sehen. Darauf kommt es heute an. Und vieles Einzelne werden wir dann in den nächsten Wochen noch vertiefen. Lebendige Gemeinde, was ist das? Es ist erstens lernende Gemeinde. Also Punkt 1, lebendige Gemeinde ist lernende Gemeinde. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Was war das? Die Lehre der Apostel, das war die verbindliche biblische Lehre. Das war die Wahrheit, wie Gott sie offenbart hatte. Und da spielten die Apostel eine ganz entscheidende Rolle. Jesus hatte den Aposteln das Alte Testament letztgültig ausgelegt. Die Apostel hatten dann Jesu eigene Worte und Taten miterlebt. Als Augenzeugen. Hatten sie notiert, hatten sie festgehalten. Und Jesus hatte den Aposteln angekündigt, nach der Himmelfahrt werde ich euch noch mehr durch den Heiligen Geist offenbaren. In Johannes 16. Und so ist es dann auch gekommen. Das heißt, unter der Aufsicht der Apostel und zur Zeit der Apostel bringt Gott seine schriftliche Offenbarung zum Abschluss. Und Leute wie Markus oder Lukas, die mitgeschrieben haben als Evangelisten und die keine Apostel waren, hatten ganz engen Kontakt zu Aposteln. Lukas zu Paulus und Markus zu Petrus. Und so bürgen die Apostel für die Wahrheit der ganzen biblischen Lehre. Deswegen kann man sagen, Lehre der Apostel ist Lehre der Bibel. Die Lehre der Apostel ist die ganze biblische Wahrheit. Sie wissen, die römische Kirche, die römisch-katholische Kirche hat dann zusätzliche Instanzen geschaffen, den Papst und die Konzilien. Aber die Bibel sagt, nein, maßgeblich ist nicht die Lehre der Kirche, sondern maßgeblich ist die Lehre der Apostel, wie sie festgehalten ist in der Heiligen Schrift. Und auch die Bekenntnisse der Reformation, so wichtig sie sind, sie können nützlich sein, aber auch diese Bekenntnisse sind nicht das letzte Wort, sondern sie müssen sich immer wieder messen lassen an der Lehre der Apostel. Das ist die absolute Norm. Und wenn wir diese Norm in ihrer Autorität relativieren und entkräften, dann weichen wir ab von der biblischen Lehre. Also, darum geht's. Und man muss sehr deutlich sagen, nie wieder hatten menschliche Werkzeuge eine so herausgehobene Stellung wie die Apostel. Und darum hat Jesus diese Apostel auch besonders beglaubigt und autorisiert. Sehen Sie hier in Vers 43. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die junge Gemeinde. Nein, das steht da nicht. Da steht durch die Apostel. Sie sind von Gott in ganz besonderer Weise autorisiert worden. Weil sie diese ganz besondere Last der entscheidenden letzten Zeugen zu tragen hatten. Es geht um die Lehre der Apostel und damit um die Lehre der ganzen Heiligen Schrift. Und das hat die junge Gemeinde damals angenommen. Lange Pfingstpredigt von Petrus, die war ihnen noch nicht genug, geschweige denn zu viel. Sondern auch bei ihren weiteren Treffen, da stand das genaue Kennenlernen von Gottes Wahrheit ganz oben auf der Tagesordnung. Die sagten nicht, also okay, jetzt kennen wir die Basics, so die Grundlagen, und jetzt lasst uns mal die Ärmel hochkrempeln und ein bisschen was tun hier für die Gemeinde. Jetzt wollen wir endlich mal arbeiten, jetzt haben wir genug gehört. Und genug gelernt. So frei nach dem Motto, der Worte sind genug gewechselt, nun lasst uns endlich Taten sehen. Als ob Worte immer nur so ein Ausdruck letztlich von Faulheit wären, dass man nicht handeln will. Oder wie es dann in Goethes Faust heißt, ich kann das Wort so hoch nicht schätzen, ich muss es anders übersetzen, am Anfang war die Tat. Das ist nicht biblisch, das ist humanistisch gedacht, aber es ist nicht biblisch gedacht. Die junge Gemeinde war anders. Sie hatten Heißhunger nach dem Wort Gottes. Wirklich Heißhunger. Sie wollten diese neue Welt, die Jesus ihnen erschlossen hatte durch den Glauben. Und als sie zu Jesus kamen, da erschloss der Heilige Geist ihnen eine völlig neue Dimension. Die wollten sie nun verstehen. Und sie wären nicht im Traum darauf gekommen, diese biblische Lehre als totes Wissen abzuwerten. Über den Sühnetod Jesu, was das eigentlich bedeutet. Und dass Jesus zugleich Gottes Sohn und Mensch ist. Und was die Schöpfungsordnung für unser Familienleben bedeutet. Und wie Glauben und Handeln, Rechtfertigung und Heiligung zusammengehören. Und wie der Mensch im Sinne Gottes als Geschöpf und doch als Sünder zu verstehen ist. Das war doch alles wichtig, das gehörte zu ihrem neuen Leben. Das wollten sie verstehen. Und sie hatten begriffen, diese biblische Lehre, das ist kein Spezialhobby für Theologen, sondern es ist lebenswichtig für jeden Christen. Und deshalb, wir haben ja häufig diesen Satz, jeder Christ ein Missionar. In der neuen Gemeinde, in der jungen Gemeinde hätte man genauso klar sagen können, jeder Christ ein Theologe. Denn lebendige Gemeinde ist lernende Gemeinde. Sonst fängt sie an zu sterben. Warum ist das so wichtig? Liebe Mitchristen, weil wir nur so den Vater im Himmel und Jesus Christus besser kennenlernen. Nur dadurch, dass wir ihn studieren in seinem Wort. Wie wollen wir ihn denn kennenlernen? Weil wir mal irgendwie einen Bauchzwicken haben und meinen, Gott würde da irgendwas Besonderes uns zeigen wollen. Hier lernen wir ihn kennen in seinem Wort. Und weil wir auch nur so im Glauben wachsen können. Nur wenn wir lernende Gemeinde sind und lernende Christen, dann können wir Wahrheit von Unwahrheit unterscheiden. Nur wenn wir lernende Gemeinde sind, dann können wir die richtigen Lebensentscheidungen treffen im Alltag. Wie wir denn mit den einzelnen Herausforderungen umgehen sollen, die uns tagtäglich bewegen, das müssen wir doch vom Wort Gottes her klären. Nur wenn wir lernende Gemeinde sind, dann lernen wir es, diese Welt mit Gottes Augen zu sehen und mit Gottes Maßstäben zu betrachten. Ohne intensive biblische Lehre gibt es kein mündiges Christsein, keinen urteilsfähigen Christen, sondern nur Leute, die irgendwie ein bisschen fromm durchs Leben gehen. Ohne biblische Lehre, das kommt noch dazu, wird unser Glaube kraftlos, mutlos, profillos. Das ist so wichtig, liebe Leute, denn Gottes Wort ist ja nicht nur eine Informationsquelle, Gottes Wort ist ja auch Kraftquelle zugleich. Das dürfen wir nie vergessen. Wir haben das ja gehört in der Lesung von Bruder van der Perk. Gottes Wort ist Nütze zu vielen, vielen Diensten, die es uns tut. Und wenn wir Gottes Wort haben, dann sind wir vollständig ausgerüstet, um in der Nachfolge Jesu zu leben, zu jedem guten Werk vollständig ausgerüstet durch das Wort Gottes. Diese ständige Frage, woher bekomme ich neue Kraft, wie überwinde ich meine Mutlosigkeit und so weiter, die findet eine Antwort. Nur durch die Kraft des Wortes Gottes. Und schauen Sie, Gott hat sich dafür entschieden, durch die Kraft seiner Wahrheit in unserem Leben zu handeln. Das war in der entscheidenden Wiederentdeckung der Reformation. Gottes Wort informiert nicht nur, sondern es ist eine dynamische Kraft. Gottes Wahrheit ist eine dynamische Kraft. Sie stülpt Herzen um. Sie bringt müde gewordene Leute wieder in Bewegung, weil Gott sich daran gebunden hat, durch die Kraft seiner Wahrheit zu handeln an unseren Herzen. Darum geht es doch. Gottes Wahrheit ist eine dynamische Wahrheit. Und wie bringt Gott diese dynamische Wahrheit an Ihr Herz heran, an Ihr Leben? Durch die biblische Lehre, auf keinem anderen Wege. Und deswegen hatte Martin Luther recht, wenn er sagte, das Wort, also das Wort der Wahrheit ist der Wagen, auf dem der Heilige Geist einherfährt. Das Wort ist der Wagen, auf dem der Heilige Geist einherfährt. Und darum brauchen wir die Lehre der Apostel nicht nur am Anfang unseres Christenlebens, liebe Geschwister, sondern wir brauchen sie regelmäßig. Überlegen Sie, ein Baby ist doch auch nicht nur in den ersten Wochen seines Lebens. Und dann war so gut, jetzt hat es genug gegessen, jetzt wird schon irgendwie durch die nächsten 55 Jahre kommen oder länger. Das geht nicht. Das ist Tagesordnungspunkt 1 einer lebendigen Gemeinde, dass sie eine lernende Gemeinde ist aus dem Wort Gottes von Jesus Christus. So. Und darum sind jene Tendenzen so gefährlich, die sich in Teilen des Evangelikalismus ausgebreitet haben. Nämlich Tendenzen einer gewissen Lehrmüdigkeit, einer gewissen Denkfaulheit auch. Ja, dass man lieber so ein bisschen Action macht und alles möglichst leicht und easy hat, aber diese großen Fragen möglichst nicht mehr so gründlich verhandeln will. Das überlässt man gerne den sogenannten Experten, wer das immer auch sei. Und Os Guinness hat darüber ein gutes Buch geschrieben unter dem Titel Fit Bodies, Fat Minds. Also die Leute haben fitte Körper, gut, Wellness, austrainiert, ordentliche, gesunde Ernährung, aber sie haben ein fettes Denken, ein fettes, satt gewordenes, unbewegliches Denken. Fit Bodies, Fat Minds. Und er hat den Untertitel dafür verwendet, Why Evangelicals Don't Think and What to Do About It. Also warum viele Evangelikale nicht gerne denken und was man dagegen tun kann. Das ist eine ganz gefährliche Tendenz. Und sie steht völlig im Gegensatz zu dem, was Apostelgeschichte 2 hier vor uns darstellt. Gemeinde Jesu ist eine lernende Gemeinde. Und wissen Sie, oft wird dann diese kostbare biblische Wahrheit abgewertet so als tote Dogmatik. Ist ja so tote Dogmatik. Das ist, wissen Sie, mir kommt das so vor, das ist so, als wenn jemand ein herrliches, saftiges Steak vor sich auf dem Teller hat und er schiebt das mürrisch beiseite und sagt, ach, das ist ja doch nur so ein Öko-Soja-Zeugs. Also ich unterstelle jetzt mal, dass die meisten von Ihnen ein Steak dem Öko-Soja-Zeug vorziehen. Bei den anderen entschuldige ich mich, die müssen dann das Beispiel einfach einmal umdrehen. Aber die biblische Wahrheit, ein saftiges, kostbares, lebendiges Steak. Und dann sagt jemand, ach, ist ja doch nur Ökofraß. Die Bibel sagt, nein, es ist euer Leben. Es ist euer Leben. Lebendige Gemeinde ist lernende Gemeinde. Und schauen Sie, was passiert, wenn die Lehre der Apostel ausfällt oder wenn sie nur noch in homöopathischer Verdünnung verabreicht wird, die Lehre der Apostel. Was passiert dann? Dann fehlt das Grundnahrungsmittel für den Glauben. Und dann entsteht in der Gemeinde ein Vakuum. Und in dieses Vakuum, wie das ein Vakuum nun mal an sich hat, strömen dann andere Inhalte hinein. Ein Mystizismus zum Beispiel als Ersatz für wahres geistliches Leben. Dass man dann irgendwelche spirituellen Sondererfahrungen sucht, weil man nicht mehr von der frischen Brise der biblischen Wahrheit wachgehalten wird. Und wenn Gottes Wort nichts mehr zu tun hat mit den Problemen meines Lebens in der Seelsorge, dann nehme ich eben meine Zuflucht zur Psychotherapie. Und wenn Gottes Wort von seinen Inhalten her nicht den Gemeindebau bestimmt und die Wege, auf denen wir den Gemeindebau machen, dann kommt in dieses Vakuum eben dann die Marketingmethodik hinein und alle möglichen pragmatischen Modelle, mit denen ich versuche, das fehlende geistliche Leben künstlich nachzuliefern. Das ist das große Problem. Und das Christsein wird matt und matter und kraftloser oder wir laufen scheinbar mit voller Kraft in die falsche Richtung. Und mehr noch, wir werden verführbar durch falsche Lehren und durch falsche Lehrer, von denen unser geistiges Umfeld ja voll ist. Wir leben ja mitten in einem Schmelztiegel der Meinungen und Ideologien und Konzepte. Und wenn wir nicht wirklich bis an den Rand gefüllt sind mit der Wahrheit des lebendigen Gottes, dann werden wir sehr leicht verführbar. Und wir werden selbst zu Verführern und bringen noch andere von diesem Kurs ab. Und darum, liebe Gemeinde, lasst uns bei den Aposteln und bei Jesus in die Schule gehen. Lasst uns eine lernende Gemeinde sein, die dieses Wort hochachtet und lieb hat um Christi willen und die es schon den Kindern nahe bringt, von Anfang an. Und es soll für unsere Gemeinde gelten, für alle Bereiche unserer Gemeindearbeit, dass wir eine beständig lernende Gemeinde sind. Deswegen hat die Bibelstunde bei uns so einen hohen Stellenwert in der Gemeinde, wo wir versuchen, gründlich die Heilige Schrift auszulegen. Deswegen haben die Bibeltage für uns eine so hohe Bedeutung, weil es die Möglichkeit bietet, über etliche Stunden hinweg an zwei Tagen komprimiert einen großen biblischen Zusammenhang auszulegen. Übrigens, Herr Rühle, da haben wir das Buch Ruth sogar schon mal in einem Tag geschafft bei den Bibeltagen. Also, so viel zur geschichtlichen Wahrheit. Und deswegen streben wir an bei den Bibeltagen auch, dass möglichst viele Mitarbeiter zuhören können, dass nicht zu viel nebenher und drüber hinausläuft. Es sind ja sowieso so viele Dienste zu tun. Aber dass möglichst viele Mitarbeiter die Chance haben, mitzuhören, mitzulernen, dabei zu sein, sich gründlich von Samstagmorgen bis Sonntagmittag dem Wort Gottes auszusetzen. Das hat seinen Grund in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und deshalb steht auch die Auslegung der Bibel im Mittelpunkt unseres Gottesdienstes. Das hat seinen Grund in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es uns so ein Herzensanliegen, mit der Akademie für reformatorische Theologie zusammenzuarbeiten. Das hat seinen Grund in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Weil wir eine Mitverantwortung dafür sehen, dass junge Leute und auch teilweise Ältere immer besser ausgebildet werden, andere an die Heilige Schrift heran und in die Heilige Schrift hereinzuführen. Und deswegen freuen wir uns über jeden, der an seiner Schule versucht, einen Bibelkreis anzufangen und genau auf diesem Fundament mitbaut. Das will der Herr. Und das machen wir nicht deshalb, weil die Ältesten unserer Gemeinde hier nun mal so eine besondere Schlagseite haben und wir alle nun mal so besonders theologisch interessiert sind. Und deswegen ist das nun so die spezielle Ausrichtung unserer Gemeinde, sondern das tun wir deshalb, weil Gott selbst seiner Gemeinde diesen Kurs verordnet hat. Das ist der Grund. Und Paulus hat das so schön gesagt in 2 Timotheus 2, Vers 2, dass die Fackel der Wahrheit weitergegeben werden muss. Er sagt, was du von mir gelernt hast, sagt er zu Timotheus, das gib anderen weiter, die ihrerseits in der Lage sind, wieder andere zu lernen. Paulus zu Timotheus, der bildet wiederum Lehrer aus, die ihrerseits andere lehrfähige Leute unterweisen. So geht die Fackel immer weiter. Das ist unsere Aufgabe. Und deswegen hat Paulus dem Timotheus mal geschrieben, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. William MacDonald, einer der großen Ermutiger der Christenheit im letzten Jahrhundert, der ist in den Weihnachtstagen jetzt gestorben. Er hat wohl über 80 Bücher geschrieben. Er hat ein Leben lang mit der Bibel zugebracht. Und er hat einmal gesagt, kein Goldsucher in der Zeit des großen Goldfiebers kann sich mehr über seine Golden Nuggets gefreut haben, als ich über neu entdeckte biblische Wahrheiten. Kein Goldgräber kann sich mehr darüber gefreut haben, über seine kostbaren Nuggets, als ich über neu entdeckte biblische Wahrheiten. Und deshalb hat er bis ins höchste Lebensalter die Heilige Schrift mit brennendem Herzen studiert und gelehrt. Es ist also die volle Absicht des Heiligen Geistes, liebe Mitchristen, dass dieses Lebenszeichen schon in der jungen Gemeinde ganz oben auf der Liste steht. Sie waren eine lernende Gemeinde. Denn alle weiteren Lebenszeichen hängen davon ab, ob wir eine lernende Gemeinde sind. Alle weiteren Lebenszeichen sind davon bestimmt und geprägt. Und das will ich Ihnen jetzt gleich bei dem zweiten Lebenszeichen beweisen, denn zur Lehre der Apostel kommt nun die Gemeinschaft dazu. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Lebendige Gemeinde ist nicht nur lernende Gemeinde, sondern lebendige Gemeinde ist zweitens liebende Gemeinde. Zweitens liebende Gemeinde. Darum nämlich geht es bei Gemeinschaft. Was bedeutet dieses Wort eigentlich? Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Koinonia steht da im Griechischen. Und Koinonia, das ist wie eine glänzende Medaille, die zwei Seiten hat. Koinonia bedeutet einmal gemeinsam an etwas teilhaben. Also wir könnten auch sagen, miteinander zu Jesus gehören. Das bedeutet Koinonia, miteinander zu Jesus gehören. Das ist die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite ist füreinander eintreten. Füreinander eintreten. Miteinander zu Jesus gehören und füreinander eintreten. Diese beiden Seiten wollen wir uns kurz angucken. Miteinander zu Jesus gehören. Klar, durch die Bekehrung war jeder persönlich zu Jesus gekommen. Und dadurch wurde er hinzugefügt zur Gemeinde. Das heißt, dadurch, dass wir zu Jesus gehören, liebe Mitchristen, dadurch gehören wir zueinander. Er ist die kürzeste Verbindung zwischen uns. Er fügt uns zusammen. Und er hat das mal so großartig gesagt in Johannes 17, Vers 21. Da hat der Herr Jesus gesagt, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie, nämlich die Christen, in uns Gemeinschaft haben. Das heißt, Christus selbst nimmt dich und mich hinein in diese innige Gemeinschaft mit dem Vater. Das kann man nur ansatzweise nachbuchstabieren. Jesus nimmt uns in seine Gemeinschaft mit dem Vater hinein, wenn wir zu Jesus gehören. Daran dürfen wir Anteil haben. Das ist unser großes Vorrecht. Und darum gehört zu dieser gelebten Gemeinschaft, das wird hier auch gesagt, das Brotbrechen, also das Abendmahl. Beim Abendmahl wird nämlich deutlich, wir haben alle Anteil an demselben Brot und demselben Kelch. Das ist der Grundgedanke. In jüdischen Familien der Hausvater, es gab ein großes Brot und er brach dann davon ab, wir brechen alle das gleiche Brot, wir essen von einem Brot, wir gehören zu einem Haus, zu einer Familie zusammen. Und so ist es hier mit dem Abendmahl. Wir sind deshalb von unserer Sünde gerettet, weil Jesus seinen Leib und weil Jesus sein Blut für uns dahingegeben hat. Und davon zehren wir, davon leben wir. Das ist Gemeinschaft. Bildlich gesprochen, unsere Gemeinschaft beginnt am Fuße des Kreuzes von Jesus Christus. Und nur wer zu diesem Kreuz gekommen ist, wer in Demut seine Schuld bekannt hat, wer, wie wir auch sagen, zu Kreuze gekrochen ist, Der hat Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel und der gehört zur Gemeinschaft der Christen. Und wir sehen daran, unsere Gemeinschaft, unsere Koinonia lebt von der Hingabe des Herrn Jesus für uns. Er stiftet sie, er schenkt sie, ganz real. Und wenn wir mit ihm verbunden sind, sind wir dadurch schon mal objektiv miteinander verbunden. Und in unserer Abendmahlsliturgie kommt das so hervorragend zum Ausdruck. Überlegen Sie, wir treffen uns am Kreuz. Christus, wir kommen zu Christus. Und dadurch, dass wir zu Christus kommen und am Kreuz uns treffen, stehen wir plötzlich alle in einem Kreis zusammen. Wir kommen nicht im Kreis, sondern wir sagen, ja, wir wollen mal einen Kreis hier bilden. Alle anfassen, einen Kreis machen. Sondern wir werden in diesen Kreis hineingezogen durch den Christus, zu dem wir kommen. Das ist Gemeinschaft. Dafür steht das Mahl als ein großes Bild. Also das ist die eine Seite der Koinonia-Medaille, dass wir miteinander zu Jesus gehören. Dass wir verbunden sind durch seine Liebe, die größer ist als unsere Liebe. Dass wir leben von seiner Liebe, die beständiger ist als unsere Liebe. Das ist Gemeinschaft, die er stiftet. So, und daraus wächst dann auch noch die andere Seite der Medaille, nämlich, dass wir füreinander eintreten. Und hier wird das deutlich am Beispiel der Finanzen. Schauen Sie mal, wie die sich gegenseitig geholfen haben. Alle aber, die gläubig geworden waren, Vers 44, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Ist doch interessant. Also man hat diese Verse oft genannt, den urchristlichen Urkommunismus, aber es ist völlig falsch. Also man hat das dann so gedeutet, ja, das ist die Abschaffung des Privateigentums und der gesamte Besitz wurde spontan verkauft und in eine Einheitskasse gegeben und die private Familie wurde dann durch die Kommune ersetzt und so weiter. Also eine Vorform der 68er-Bewegung. Das ist absolut nicht gemeint. Wir müssen mal genauer hinschauen. Aber dieser Text wird oft in diesem Sinne missbraucht. Schauen Sie mal her. Nirgendwo im Neuen Testament wird Besitzlosigkeit gefordert, nirgendwo. Und hier steht ja in Vers 46, dass sie sich in den Häusern noch getroffen haben. Das wäre nur möglich, weil sie die Häuser nicht verkauft haben, sonst hätten sie sich in den Häusern ja nicht treffen können. Also sie haben die Häuser offensichtlich auch behalten. Und hier in Vers 45, das ist eigentlich der entscheidende Vers, da wird deutlich, die Grundstücke und der Besitz wurden nicht alle auf einmal verkauft, sondern je nach Bedürftigkeit. Da steht bei dem Verb, sie gaben es her, sie verkauften es und verteilten es, das steht in der Zeitform des Imperfekt. Und Imperfekt muss man hier quasi übersetzen mit immer wieder, von Zeit zu Zeit. Wann es nötig war, wurde eben ein Stück Land verkauft und flüssig gemacht, um den bedürftigen Mitchristen zu helfen. Also sie haben nicht sozusagen ihren ganzen Besitz auf einmal weggegeben, sondern sie waren bereit, dann, wenn es nötig war, Teile ihres Besitzes zu veräußern und damit den Mitchristen zu helfen. Das ist die Bedeutung hier. So muss man es ganz genau sehen. Es gab noch kein soziales Netz, überlegen Sie mal. Manche Christen kamen in Bedrängnis. Einige der Bekehrten von außerhalb haben jetzt vielleicht versucht, sich um Jerusalem herum anzusiedeln, um nahe bei der ersten Gemeinde zu bleiben. Und da war eben immer wieder Hilfe nötig. Und in diesem Sinne hatten sie alles gemeinsam. Das heißt, jeder sollte seinen persönlichen Besitz verstehen als was? Als eine Gabe, die Gott mir anvertraut hat und die ich in Verantwortung für das Ganze verwalte. So war es gemeint. Und deswegen geschah alles Spenden auf völlig freiwilliger Basis. Das war die freiwillige Entscheidung des Einzelnen, wie viel er gab. Das werden wir in Kapitel 5 bei Ananias und Sapphira nochmal sehen. Deren Problem war nicht, dass sie nicht alles der Gemeinde gegeben haben, sondern der Problem war, dass sie gelogen haben. Und da hat ihnen Petrus extra nochmal gesagt, es stand euch völlig frei zu geben, was ihr wolltet. Also das beruht absolut auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Halten wir es also fest. Die Apostelgeschichte lehrt keinen romantischen Urkommunismus. Sondern sie sagt, dass sie schon in der frühen Gemeinde verantwortungsbewusst füreinander gesorgt haben, dass sie füreinander eingetreten sind, und zwar großzügig. Das Wort großzügig im Griechischen heißt koinonikos. Das hängt also ganz eng mit dem Wort koinonia zusammen. Sie haben großzügig füreinander gesorgt. Und dabei hat jeder sein persönliches Eigentum nicht so egoistisch gehütet, so nach dem Motto, Hauptsache meine Aktien steigen, sondern sie haben das alle verstanden, als eine von Gott ihnen anvertraute Leihgabe. Der eine hat mehr Geld, der andere hat hier diese Begabung, der andere dort jene. Und die haben sie dann eingesetzt. Großzügig eingesetzt für die Gemeinde und großzügig eingesetzt für einzelne Leute, die in Not waren. So ist das gelaufen. Und so ist es bis heute geblieben. Und deshalb, liebe Geschwister, können wir nicht den Stachel dieser Verse uns einfach aus dem Herzen ziehen mit dem Hinweis darauf, das war eben eine Sondersituation damals. Nein, der Grundsatz gilt zu allen Zeiten gleich. Wir haben eine Verantwortung füreinander. Und wenn jemand etwa auch in finanzielle Not kommt, können wir nicht einfach sagen, na ja, gut, beim Geld hört die Mitchristenschaft auf. Sondern jeder von uns muss sich immer wieder fragen, wie will Gott, dass ich mit meinem Besitz umgehe? Es gehört nicht mir mein Geld, sondern es gehört dem Herrn. Und er hat mich als einen Verwalter darüber eingesetzt. Und 1. Johannes 3 hat es der Apostel in Vers 17 nochmal so gesagt. Er hat gesagt, wenn jemand dieser Welt Güter hat, es gab offensichtlich auch immer wieder etliche reiche Christen, und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Also wie kann einer, der genug Geld hat und seinen Mitchristen da in Problemen sieht, einfach sagen, ist mir doch egal. Wir sind als Gemeinde liebende Gemeinde, in diesem Sinne von Gemeinschaft. Also, wir gehören miteinander zu Jesus, Brot brechen, und wir sorgen füreinander, ein jeder mit seinen Gaben, zum Beispiel auch mit seinen Finanzen, mit seinen Begabungen, mit seinen Kontakten, die er hat. Das ist gelebte Koinonia nach der Apostelgeschichte und das gilt für uns genauso. Und lassen Sie mich das an dieser Stelle noch hinzufügen. Wenn man losgelöst von der Bibel über Gemeinschaft philosophieren würde, dann gäbe das ja die unterschiedlichsten Vorstellungen. Ja, also manchmal sagen Leute, ja, ja, gut, das eine ist die biblische Lehre, aber wir wollen ja auch noch Gemeinschaft haben. So als ob das im Grunde genommen zwei verschiedene Paar Stiefel wären. Nun, damit verbunden ist oft ein sehr diffuses Verständnis. Was meint eigentlich Gemeinschaft? Heißt Gemeinschaft einfach nur gemeinsame Action? Also wenn wir zusammen Tischtennis spielen und eine Wanderung machen, ist das schon Gemeinschaft? Das kann ja schön und kann sinnvoll sein, aber es erfüllt noch nicht unbedingt den biblischen Sinn von Gemeinschaft, wenn Christen zusammen ins Fußballstadion gehen. So sehr ich das begrüße, aber das ist noch nicht Gemeinschaft. Und selbst wenn sich Christen in ihren Häusern gegenseitig besuchen, muss das noch nicht automatisch gelebte Gemeinschaft sein. Liebe Geschwister, wodurch wird es denn zu einer Koinonia? Es wird dadurch zur Koinonia, wenn wir auch die ganz profanen alltäglichen Dinge miteinander tun, in einer Haltung, die von Jesus Christus bestimmt ist. Dadurch wird es zur Gemeinschaft. Und auch darin gibt uns die junge Gemeinde ein Vorbild. Vers 46 am Ende. Schauen Sie mal, eine ganz eigentümliche Formulierung. Da sagt Lukas, sie hielten die Mahlzeit, und hier ist nicht das Abendmahl gemeint, sondern das normale Miteinanderessen. Sie hielten die Mahlzeit mit Freuden und mit lauterem Herzen. Ich habe mich gefragt, warum schreibt er das extra rein? Dass da doch die normalen Mahlzeiten sie mit Freude und mit lauterem Herzen hielten. Warum ist das denn so wichtig? Und bis ich kapiert habe, warum Lukas das hier schreibt. Das heißt, wenn Christen Gemeinschaft praktizieren, auch jenseits der Gemeinderäume, auch jenseits Alter Flughafen 18, auch jenseits des Gottesdienstes, wenn wir zum Beispiel gemeinsam uns zum Essen treffen, dann ist die Herzenshaltung wichtig, mit der wir das tun. Auch dann, wenn wir Dinge tun, die nicht Christen genauso machen. Zum Beispiel zusammen Mittagessen. Dann soll das doch bei uns von Christus geprägt sein. Das heißt Gemeinschaft haben. Nun, das ist doch mal eine interessante praktische Frage. Was unterscheidet eine weltliche Essenseinladung von einer christlichen Gemeinschaft? Haben Sie schon mal drüber nachgedacht? Also gut, das Erste ist sicherlich, dass wir zusammen beten, bevor wir essen. Das ist immer das Erste. Aber ich denke, wir beten sicherlich auch wenn nicht Christen bei uns zu Gast sind. Okay, aber das gehört schon mal dazu. Dann Gesprächsthemen, die wir so miteinander verhandeln. Gibt es da einen Unterschied oder gibt es da keinen Unterschied? Das heißt ja nicht, dass wir nur im engeren Sinne über geistliche Themen sprechen. Wir sprechen über alles. Aber wenn wir über weltliche und säkulare Themen reden, wie reden wir dann darüber? Zum Beispiel, wenn wir über Kindererziehung reden, geht es uns dann nur um diese ganz normalen Sachen, die in den säkularen Erziehungsführern auch stehen? Geht es uns dann nur um den schulischen Erfolg zum Beispiel? Oder geht es uns auch um das geistliche Wachstum unserer Kinder? Dass sie im Glauben leben. Wenn wir über Politik reden, machen wir dann einfach nur Parteipolitik oder verhandeln wir das Ganze dann auch im Horizont der biblischen Maßstäbe? Dass wir immer mit dem Blick haben, was sind die göttlichen Fragestellungen, die sich daraus ergeben? Oder wenn wir über Kultur reden, Ist uns das dann wichtig, welche besondere Herausforderung für die Christen darin besteht? Natürlich können wir über alle mögliche Literatur und Künstler sprechen und uns daran erfreuen oder auch nicht. Aber wenn wir als Christen darüber reden, wir können doch nicht dabei stehen bleiben, oder? Naja gut, wenn wir über Fußball reden, sind wir dann auch nur fanatisch wie die anderen Fans auch? Oder haben wir dann einen gewissen Abstand dabei, weil wir wissen, dass das eben nicht das Letzte ist? Oder noch brisanter, wenn wir über andere Menschen reden, tratschen wir dann genauso wie andere, was der wieder anhat und wie die wieder aussah und wo ich von dem die letzte böse Nachricht gehört habe und so weiter, quatschen und tratschen wir dann genauso wie die normalen Heiden? Oder merkt man unserem Gespräch über Menschen an, dass wir sie verstehen als kostbare Geschöpfe Gottes, für die wir auch vor Gott eine Mitverantwortung haben? Verstehen Sie? Haben wir wirklich Gemeinschaft und halten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen? Vers 46. Oder sind wir nur mal zusammen und zufällig auch noch Christen? Das ist die Frage. Mir geht's hier nicht um einen Krampf. Also wir sollen fröhlich sein. Das ist ja nicht sauertöpfisch. Hier steht ja extra von der Freude in Vers 46. Sie haben es mit Freude gemacht. Hagaliazzo steht da wahrscheinlich. Und sie waren doch innerlich gedrängt, den Blick immer wieder auf Christus zu richten. Was uns im Herzen bestimmt, liebe Leute, das fließt doch auch in der einen oder anderen Weise in unsere Gespräche ein. Das kann doch gar nicht anders sein. Das läuft doch mit. Und deswegen müssen wir uns auch nicht ständig kontrollieren, ja, haben wir jetzt auch genug Christliches thematisiert, sondern früher oder später kommen wir ganz unweigerlich auf diese Dimension, weil wir doch miteinander zu Jesus gehören und weil wir doch ihm dienen und weil wir doch füreinander eintreten wollen. Das ist liebende Gemeinde, die in einer besonderen, qualifizierten Gemeinschaft miteinander lebt und nicht einfach nur ein bisschen was zusammen macht und im Übrigen sind wir auch noch Christen. Liebende Gemeinde, Koinonia. Und dann, das können wir jetzt sehr schnell machen, das dritte Kennzeichen, lebendige Gemeinde, ist lobende Gemeinde. Lernende Gemeinde, liebende Gemeinde, lobende Gemeinde. Hier steht in Vers 42, sie blieben beständig im Gebet. Und eine Ausrichtung dieses Gebetes in Vers 47 heißt, sie lobten Gott. Und das ist auch wieder interessant. Die Einzelnen haben ja bestimmt für sich zu Hause gebetet. Aber auch das gemeinsame Gebet war ihnen wichtig. Sehen Sie mal hier, die sind in den Tempel gegangen noch. In Vers 46, sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel. Immerhin hatte ja der Herr Jesus von diesem Tempel noch als von dem Haus seines Vaters gesprochen. Da wurden ja teilweise noch biblische Psalmen gebetet, die sie beten konnten. Sie haben ja gesagt, wir sind nicht gegen das Alte Testament, sondern in Jesus Christus hat der Herr das Alte Testament erfüllt. Sie haben sich also da auch zum öffentlichen Beten getroffen, aber auch in den Privathäusern. Wir werden übrigens in der Apostelgeschichte noch auf manche interessante Gebetsgemeinschaft treffen, im nächsten Kapitel, etwas weiter hinten, dann werden Sie sehen. Aber dadurch, dass sie so lobten und regelmäßig Gott lobten, da stand ihnen das eigentliche Ziel ihres Gemeindelebens immer wieder vor Augen. Wir sind dazu da, den Herrn zu loben, ihm die Ehre zu erweisen. Und so herrschte in dieser jungen Gemeinde eine Haltung der Ehrfurcht gegenüber dem heiligen Gott. Sie waren geborgen, sie waren fröhlich, sie waren dankbar. Und das alles war getragen von einer tiefen Ehrfurcht, die aus dem Wissen kam, wir leben vor dem heiligen Gott, der König der Welt ist. So steht's in Vers 43. Es kam eine Furcht über alle Seelen. Sie waren sich dessen bewusst, wir stehen vor dem lebendigen Gott. Und sie lobten ihn und sie waren umso dankbarer für die großen Vorrechte, die Jesus den Christen geschenkt hatte und die neu waren gegenüber dem Judentum. Nämlich, dass sie jetzt zu dem heiligen Gott unser Vater sagen durften. Mein Vater, sie durften Gott als Vater anrufen. Und sie durften zu Jesus Christus, dem erhöhten Herrn, beten, der als ihr König immer bei ihnen war. Ach, liebe Gemeinde, lasst uns das nicht aus dem Blick verlieren. Lasst uns das nicht aus dem Blick verlieren, dass wir zu einer lobenden Gemeinde immer mehr werden. Zu einer Gemeinde, in der auch das Beten seinen ganz wichtigen Platz hat. Deswegen sind wir so dankbar für die Gebetsstunde, etwa am Donnerstag vor der Bibelstunde, dass wir da die Möglichkeit haben, Gott gemeinsam zu danken und zu loben und ihn auch zu bitten für das, was uns bewegt. Deswegen ist es so schön und stärkend, wenn wir vor dem Gottesdienst miteinander beten können, auch für den Gottesdienst und für die Gemeinde. Und wer immer dazukommen möchte, 10:10 am Sonntagmorgen, ist herzlich dazu eingeladen. Und deswegen Haben Sie schon gemerkt, ist ja auch unsere Liturgie ein großes Gotteslob. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Wir wollen das nicht einfach nur runterleiern, sondern uns da ganz bewusst reinstellen. Und dann singen wir, er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Suchen Sie Gebete, mit denen Sie loben können, den Herrn loben, stellen Sie sich hinein in die Liturgie. Darum ist uns das im biblischen Unterricht auch wichtig, den Jugendlichen das so nahe zu bringen. Was heißt es, am Gottesdienst teilzunehmen? Was bedeutet es, Gott zu loben mit den Mitchristen zusammen? Was heißt es, hier zu singen, Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen, allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade. Wir loben den Herrn jeden Sonntag und wir wollen das doch immer bewusster tun. Oder denken Sie an das Lied 206, was wir heute zu Beginn gesungen haben. Jauchzt alle Lande Gott zu Ehren, rühmt seines Namens Herrlichkeit. Da sitzen wir als Gemeinde zusammen und singen das, begleitet von der Orgel zur Ehre Gottes. Welche Möglichkeiten, unseren Herrn nicht nur bei uns zu Hause, sondern auch hier gemeinsam von ganzem Herzen zu loben. Und das gründliche Studieren des Wortes Gottes, das wir für heute Vormittag jetzt gleich abschließen werden. Das gründliche Studieren des Wortes Gottes, wissen Sie, das ist auch ein ganz wichtiger Weg, auf dem wir loben. Damit bekunden wir Gott unsere Hingabe, unsere Ehrfurcht, dass wir sagen, Herr, du hast uns dein Wort gegeben, in aller Ausführlichkeit, in aller Differenziertheit. Und wir wollen von dir lernen. Wir wollen miteinander diesem Wort auf die Spur kommen. Wir wollen darin dir begegnen. Und wir wollen dich ehren, indem wir dein Wort, das du uns geschenkt hast, gründlich miteinander bedenken und studieren und daraus lernen und daraus leben. Ja, das wollen wir immer mehr werden. Lobende Gemeinde, liebende Gemeinde und lernende Gemeinde. Am Schluss finden wir noch ein Lebenszeichen dieser Gemeinde. Das wird nicht ausdrücklich benannt, dieses vierte Lebenszeichen, aber es ist, wenn Sie so wollen, die Folge der anderen drei. Haben Sie schon bemerkt? Diese Gemeinde hat sich von Anfang an nicht in ihre Katakomben oder auch nicht in ihre Hauskreise zurückgezogen, sondern sie war öffentlich präsent. Ganz wichtig, hier in Vers 46 steht, sie waren täglich im Tempel anwesend. Sie waren ansprechbar. Es steht in Vers 47, sie waren geachtet auch bei dem Volk. Also bei vielen Ungläubigen waren sie geachtet. Natürlich gab es auch Widerstände und die nahmen dann im Laufe der Zeit auch zu. Aber sie waren am Anfang geachtet. Sie waren als glaubwürdig bekannt. Sie standen da. Wissen Sie, es gibt so ein Klischee, ja, die junge Gemeinde war von Anfang an nur in so kleinen Zirkeln und in Hinterhöfen und sie war nie an der Öffentlichkeit. Das stimmt nicht. Sie waren im Tempel, sie waren in der Öffentlichkeit, sie waren geachtet bei weiten Teilen des Volkes. So ist es losgegangen. Und nicht anders, nicht irgend so ein romantisches Scheinideal. Und wozu haben sie diese öffentliche Präsenz genutzt und diese öffentliche Aufmerksamkeit? Sie haben es genutzt, um intensiv das Evangelium weiterzugeben. Dazu haben sie es genutzt. Und Lukas berichtet uns hier im letzten Vers von einer starken evangelistischen Wirkung, Vers 47. Er sagt, sie lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim Volk, der Herr aber führte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das heißt, sie haben täglich evangelisiert. Sie waren öffentlich präsent. Sie haben nicht irgendwann mal eine sporadische missionarische Aktion gemacht und das war es dann wieder für 2 Jahre, sondern jeder dieser Leute oder die meisten dieser Leute haben sich verantwortlich gefühlt für die Weitergabe des Evangeliums täglich in ihrem Umfeld. Das haben sie getan. Ich habe diese Woche gehört von einer christlichen Mutter, die mit ihrem Sohn im Krankenhaus sein muss. Dieser Sohn, der muss viele Untersuchungen über sich ergehen lassen. Eine gar nicht einfache Situation. Aber so nebenbei, als die Mutter das erzählte, da erzählte sie eben auch, wie sich so eine wunderbare Gelegenheit ergeben hätte, mit einem Arzt ins Gespräch zu kommen und wie sie dann ihm ein missionarisches Buch gegeben hatten, das sie immer dabei haben. Also so ganz, ganz selbstverständlich, wie diese Mutter mit ihrem Sohn gemeinsam überlegt, wie man am besten den Ärzten das Evangelium weitergeben kann, obwohl sie selber eigentlich genug mit sich selbst zu tun hätten und genügend eigene Sorgen hätten. Das ist das, was auch die ersten Christen gemacht haben. Und das ist dieses vierte Lebenszeichen. Die Gemeinde ist nicht nur lernende, liebende, lobende Gemeinde, sondern die Gemeinde ist auch eine losgehende Gemeinde. Erst wollte ich eigentlich diesen vierten Punkt nennen, eine ladende Gemeinde, also im Sinne von einladend. Aber wissen Sie, losgehend ist viel dynamischer. Und das passt auch viel besser zu dem, was hier steht. Die Gemeinde ist eine losgehende Gemeinde. Und ich bitte Sie, dass Sie das ganz genau sehen hier. Diese evangelistische Wirkung war die unausweichliche Konsequenz der ersten drei Kennzeichen. Es war eben nicht so, dass man gesagt hat, wir führen einen Ältestenratsbeschluss herbei, dass in Zukunft Evangelisation die Top-Priorität in unserer Gemeinde ist. So ist es eben nicht gelaufen. Es ist eben auch nicht so gelaufen, dass man gesagt hat, alles, was wir in dieser Gemeinde tun, wird dem evangelistischen Auftrag untergeordnet. Dann hätten sie nicht mehr lange evangelisieren können. Eine Gemeinde, die alles dem evangelistischen Auftrag unterordnet, ist überhaupt nicht ausgerüstet, um richtig evangelisieren zu können. Weil es keine Klarheit der Lehre gibt und keine Kraft des Glaubens. Nein, die biblische Evangelisation erwächst aus einem lebendigen Gemeindeleben, das von diesen ersten drei Kennzeichen bestimmt ist. Und diese ersten drei Kennzeichen, die münden dann zwangsläufig in dieses vierte Kennzeichen hinein. Gemeinde kommt zusammen, um von Gott zu lernen, um in einer liebenden Koinonia zu leben, um Gott gemeinsam zu loben. So. Und sie geht dann auseinander, sie geht los hinein in die Welt, um dort in der Welt zu evangelisieren. Und so bilden diese vier Lebenszeichen gewissermaßen eine organische Einheit, die sich untereinander bedingen. Und dann ist es auch gut, wenn Gemeinde von Zeit zu Zeit auch evangelistische Schwerpunkte setzt, wenn wir unsere evangelistischen Sonntagsgottesdienste haben, wenn wir einzelne Aktionen auch durchführen, um dann besondere Anlaufstellen zu schaffen. Aber wichtig ist, dass das nicht beschränkt ist auf ein paar Sonderaktionen, sondern dass wir in unserem Wesen auch losgehende Gemeinde sind in den einzelnen Mitchristen, die zu uns gehören. Lasst uns dafür beten und lasst uns daran arbeiten, dass der Herr diese vier Kennzeichen auch in unserer Gemeinde wachsen lässt. Ich komme zum Schluss. Diese vier Lebenszeichen der Gemeinde, die sollen zugleich auch das Lebenszeichen jedes einzelnen Christen sein. Denn die Gemeinde lebt ja in ihren einzelnen Christen. Also jeder von uns sollte immer mehr ein lernender Christ werden. Jeder von uns, darum wollen wir den Herrn bitten, sollte immer mehr ein liebender Christ werden, der sich einbringt in die Gemeinschaft. Und wenn manchmal so Beschwerden entstehen, ja, da und da gibt es zu wenig Gemeinschaft, dann würde ich immer zurückfragen, wann hast du das letzte Mal jemanden eingeladen? Wann hast du das letzte Mal dich um jemanden gemüht und ihn Anteil haben lassen an der Liebe, die Christus dir gegeben hat? Jeder von uns steht hier in einer Verantwortung. Und ein Christ soll ein lobender Christ sein, dass wir in unserem Gebetsleben ernsthafter werden, dass wir unsere Zeit so einteilen, dass wir wirklich dem Lob Gottes und dem Hören auf sein Wort und dem allen dieser Gemeinschaft, die wir ganz persönlich mit Christus pflegen, ausreichend Raum einräumen. Und dann sollte jeder Christ auch immer mehr ein losgehender Christ werden. Dazu will uns der Herr durch diesen Bericht des Lukas ermutigen. Und halten wir das fest, dieses Mosaik, das Lukas uns vorlegt, das ja sehr anspruchsvoll ist und sehr herausfordernd, das ist keine kalte Forderung. Der Herr Jesus hat uns das nicht gewissermaßen offenbaren lassen als einen Katalog und gesagt, so Leute, jetzt arbeitet das mal ab, aber schnell. Aber es ist eine große, große Verheißung, die der Herr über unsere Gemeinde und über das Leben jedes einzelne seiner Kinder stellt, dass er sagt, das will ich euch schenken. Diese Wirklichkeit soll dein Leben und soll eure Gemeinde immer stärker prägen. Ich will es euch geben, wenn ihr mich darum bittet. Und dann werdet ihr gemeinsam diesen Weg gehen und der Herr wird euch vorangehen und euch zum Ziel führen und auch eure Gemeinde, unsere Gemeinde immer mehr dazu gebrauchen, dass sein Name geehrt wird, dass Menschen das Heil in Christus finden und dass Christen im Glauben wachsen und ihrem Herrn treu und mit Freude dienen, ein ganzes Leben lang. Amen.